Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern für die Burgalis. Eine Themenübersicht. Die geschlossene Kartonfabrik Deisswil hat einen neuen Besitzer. Noch weiss man nicht, wie er heisst. Der bernische Grossrat hat einen neuen Präsident. Es ist der Gerhard Fischer. Und hiesige Bauern hoffen auf einen neuen Nebenerwerb. Sie produzieren Seide, was ja eigentlich ein uraltes Gewerbe ist. Wie sie in der Schweiz wieder Fuss fassen soll, hört man hier etwa um 17:45. Das Wetter ist morgen Morgen kühl und stellenweise nass. Besser wird es am Nachmittag und im Wallis. Am Mikrofon der Toni Koller. Nachrichten vom Tag in der Region. Vorweg Priska Delberg.
Die Kartonfabrik Deisswil wird verkauft. Das hat die Besitzerin, die österreichische Meier-Mellenhof-Gruppe, heute auf ihrer Internetseite bekannt gegeben. Details zu den Käufern werden erst am Freitag kommuniziert. Bis jetzt weiss man offen, dass es eine schweizerische Unternehmergruppe ist, die weiterhin Deisswil will Arbeitsplatz anbieten. Das neu gewählte Berner Kantonsparlament hat heute das erste Mal getagt und hat gerade am Anfang der Session ihren neuen Präsidenten gewählt. Der Haslitaler Gerhard Fischer von der SVP wird das Parlament in diesem Jahr leiten. Er hat 139 von 149 Stimmen bekommen. Gewählt hat das Parlament auch der neue Präsident von der Kantonsregierung. Turnusgemäss ist es der Gesundheitsdirektor Philippe Berenou von der SP, der mit 107 Stimmen aber kein Glanzresultat gemacht hat. Vize ist der grüne Bildungsdirektor Bernhard Pulver. Er hat 150 Stimmen bekommen. Heute hat nach dem Brigger Bezirksgericht auch das Walliser Kantonsgericht der gesamte ehemalige Gemeinderat von Simplondorf verurteilt, weil er vor 5 Jahren so als Haus am Dorfplatz hat abreissen. Die 5 betroffenen Männer müssen bis zu 4'000 Franken Büsse zahlen, verkommen aber keinen Eintrag ins Strafregister. Die früheren Gemeinderat haben nicht ab das Natur- und Heimatschutzgesetz verletzt, wie das Bezirksgericht Brigg im letzten Herbst entschieden hat, sondern sie haben mit ihrem Entscheid das kantonale Baugesetz verletzt, steht in der Mitteilung vom Kantonsgericht. Ob das Urteil weitergezogen wird, ist noch nicht sicher. Nach dem Test-Länderspiel Schweiz-Costa Rica heute am Abend gibt es Zeit, euch am Freitagnachmittag noch mal ein besonderes Fußballspiel zu sehen. Die Nationalmannschaft von Japan shootet im Stade Tourbillon gegen die Nationalmannschaft von der Elfenbeinküste. Es ist ein Vorbereitungsspiel für die WM zum Abschluss vom Trainingslager der Japaner Zosfe.
Die Kartonfabrik Deisswil kommt also in neue Hände. Wem allerdings die Hände gehören, das ist noch nicht bekannt. Und darum kann man auch noch nicht sagen, wie viele von den jetzt gekündeten Angestellten in Zukunft auf diesem Areal weiterarbeiten können. Stefan Kohler.
Sicher ist hingegen, dass in Deisswil kein Karton mehr produziert wird. Auch von den neuen Besitzern nicht. Diese Bedingung hat die Verkäuferin nämlich im Kaufvertrag festgeschrieben. Was also in Zukunft auf diesem Areal passiert, wird erst am Freitag offiziell bekannt gegeben. An diesem Termin muss sich auch der Lorenz Hess halten. Als Präsident der Standortgemeinde Städtle ist er in den letzten Wochen als Vermittler und Koordinator auftreten und hat mit verschiedenen Kaufinteressenten geredet. Der Lorenz Hess, der schon weiss, wer es ist, darf heute fang sagen, dass er zufrieden ist mit der neuen Lösung.
Es haben sich viele gemeldet mit guten und weniger guten Absichten. Dass sich jetzt eine gute, top seriöse Unternehmergruppe herauskristallisiert hat, ist sehr gut natürlich.
Was die neue Besitzerin im Sinn hat auf dem Gelände, ob Gebäude weitergenutzt oder ob Teile vor der Fabrik abgerissen werden, darüber kann man heute nur spekulieren. Auch der Gemeindepräsident Lorenz Hess kann für die Zukunft der 253 entlassenen Angestellten noch nichts garantieren.
Was ganz wichtig aber ist, dass die Unternehmergruppe, die jetzt hier sich entschlossen hat, das zu übernehmen, auch sagt, sie wollen primär Arbeitsplätze ansiedeln und nicht irgendwelche andere abstruse Ideen haben. Ich denke, das ist das Wichtigste. Ob, wenn, wie viel, für wen, das wird sich jetzt zeigen. Jetzt kann man ja anfangen zu arbeiten.
Weiter arbeiten tut der Wille sicher die Gewerkschaft Unia. Sie sind vom schnellen Verkauf vor der Kartonfabrik überrascht worden, sagt Roland Herzog. Weil genau heute hätte eigentlich der Verwaltungsratsvorsitzende von Meier-Mellenhof in die Fabrik kommen sollen.
Am Samstag haben wir effektiv eine Zusicherung gehabt, dass der Hörmann Seder auf Bern wird kommen und in den Sozialplanverhandlungen dabei sein, oder? Und ich denke, sie haben sich jetzt echt da, je nachdem auf eine elegante, aber vielleicht auch eher auf eine feige Art und Weise aus der Verantwortung nachher geschlichen. Weil jetzt ist durch die Übertragung von diesen Aktien ist natürlich das auf der formalen Ebene nicht mehr bei Meier-Mellenhof, sondern einfach bei der Investorengruppe.
Und darum ist der Besuch vom Chef kurzfristig abgesagt worden. Für die Gewerkschaft und die Angestellten ändere aber vorläufig nichts, so der Roland Herzog von Unia. Die Angestellten bleiben gekündigt und sie kämpfen weiterhin für einen guten Sozialplan. Ihre Blockade auf dem Areal denken sie darum weiterführen. Es sei denn, die neuen Investoren würden punkto Sozialplanverhandlungen ein positives Signal senden.
Im Berner Rathaus war heute grosser Wahltag. Das neu gewählte Kantonsparlament, also der 160-köpfige Grossrat, und die neue Regierung sind vereidigt worden. Das frische Parlament hat den 59-jährigen Gerhard Fischer von der SVP zum Präsident für das Jahr gewählt. Ein wichtiger Tag für ihn und für das Berner Oberland, wie er im Gespräch mit dem Jörg André gesagt hat.
Gerhard Fischer, der seit dem Nachmittag zum höchsten Berner gewählt worden. Was bedeutet euch die Wahl?
Ja, vorab ist es für mich eine grosse Ehre, dass ich das Amt für ein Jahr übernehmen darf. Und für das Hasli und für das Berner Oberland auch eine kleine Hommage für den verlorenen Bezirk Oberhasli.
Wie wichtig ist es, dass jetzt wieder mal ein Oberländer das Präsidium hat übernommen?
Ja, persönlich ist das nicht das Allerwichtigste im Leben, aber ich denke für die Bevölkerung und vor allem für das Oberhasli, das eine riesige Geschichte hinter sich hat, ist das sicher ein wichtiger Teil und ist schön, nach 80 Jahren eins wieder einen Grossratspräsidenten zu stellen.
Wie wollt ihr den Rat führen in dem Jahr, das ihr jetzt vorne habt?
Für mich ist es wichtig, dass wir den Rat effektiv und effizient führen kann. Und der Präsident ist nicht das Wichtigste. Wichtig sind Parlamentarier. Also ich würde mir mehr gerne nicht im Vordergrund stehen, aber würde probieren, den Rat wirklich effizient zu leiten.
Der bernische Grossrat ist nicht bekannt dafür, dass er der pünktlichste und der ruhigste ist. Hat er euch da in diesen zwei Bereichen etwas vorgenommen?
Das ist wahrscheinlich etwas, was sich jeder Vorgänger von mir auch schon zu Ende ausgebissen hat. Ich kann nicht mehr und nicht weniger darauf hinweisen und vielleicht auch so ein bisschen mit Humor probieren, den Lärmpegel wieder ein bisschen oben abzunehmen. Und was das andere ist, das ist mir wirklich wichtig, Pünktlichkeit, die als heute schon gesagt, ist ein bisschen, wäre ein bisschen Hommage an die, die eben wirklich pünktlich sind. Also ich würde darauf drängen, dass wir auch pünktlich sind. Aber wenn wir effizient führen, ist ja wichtig, dass wir ein Geschäft letztlich können erledigen.
Jetzt sieht man auch immer mehr Laptop auf dem Pult der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Gibt es da von euch irgendeine Grenzen oder muss man das einfach hernehmen, weil halt Leute da innen hocken, die noch andere Aufgaben und Jobs haben?
Ja, verbieten kann man das sicher nicht. Ich glaube, das gehört hin zur Technik, gehört zur Zeit. Und wir müssen wahrscheinlich den Ratssaal so ausrichten, dass eben die Laptop auch genügend Strom bekommen. Im Moment ist es ja so, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben und es dann so langsam ist, dass sie dann von selber aufhören. Aber das kann nicht das Ziel sein. Also wir müssen probieren, halt die technischen Mittel hier zu nutzen.
Ihr seid eher bekannt als ruhiger Politiker, der dann etwas sagt, wenn er etwas zu sagen hat und was sich auch nicht in den Vordergrund drängt. Jetzt müsst ihr viel reden, müsst viel auftreten in der Öffentlichkeit. Wie geht ihr mit dieser neuen Aufgabe um?
Ja, man kann auch probieren, mit wenigen Worten viel zu sagen und ich glaube, an dem werde ich mich halten. Qualität vor Quantität.
Und mit den Auftritten in der Öffentlichkeit lässt ihr euch lavieren?
Ja, das gehört natürlich auch dazu und ich habe noch eine grosse Freude dran, dass ich gefeiert werde, vor allem, dass ich zu Meiringen im Oberhasli gefeiert werde und ich mache mit. Und es ist ja nicht so, dass ich lustfindlich bin, also ich selber habe das sehr gerne. Auch ein Glas Wein, das habe ich schon mehrmals gesagt. Also ich freue mich natürlich auf das Fest in Meiringen.
Der Grossrat beschäftigt sich im Moment häufig mit Energiefragen. Ihr seid wichtige Vertreter in der SVP, wenn es um Energiefragen geht. Wurmt euch das ein bisschen, dass ihr jetzt in dem Sinn nicht mehr dürft mitbestimmen, gerade ein Jahr lang?
Ja, das wurmt natürlich gehörig. Auf der anderen Seite ist ja die Mehrheitsverhältnis heute so klar, dass ich muss sagen, wahrscheinlich komme ich nicht dazu, einen Stichentscheid zu fällen. Hoffentlich nicht. Und sonst weiss ich einmal, in welche Richtung das ne würde fällen.
Sagt der frisch gewählte bernische Grossratspräsident Gerhard Fischer von Meiringen. Eine Seidenkrawatte, die in der Schweiz entsteht, vom Seidenfaden bis zum fertigen Produkt. Das ist das Ziel vom Verein Swiss Silk. Noch ist das Ganze ein Traum. Seide wird in unserem Land nämlich seit 100 Jahren nicht mehr hergestellt. Dabei ist Seidenproduktion in der Schweiz einmal ein wichtiger Industriezweig gewesen, bis die Seidenfabrikanten mit der ausländischen Konkurrenz nicht mehr mithalten konnten. Trotz der Konkurrenz aus Asien oder Brasilien wird Initianten von Swiss Silk jetzt um die Schweizer Seide machen. Vor einem Jahr haben sie den Wiederbelebungsversuch gestartet. Bis in 5 Jahren soll klar sein, ob es wirklich einmal Seidenkrawatten made in Switzerland gibt. Im Moment geht es einfach mal darum, das alte Handwerk wieder neu zu lehren. Vom Raupenzüchten bis zum Seidenfaden spinnen. Brigitte Mader berichtet.
Der Ueli Ramseier holt 2 Töpperwehr aus dem Badzimmer, stellt sie auf den Küchentisch. Die rund 100 Seidenraupen drin strecken den Vorderteil in die Höhe. Ein Zeichen, dass sie Hunger haben, erklärt der Ueli Ramseier. Er schneidet Blätter zu und legt sie über die Raupen.
Die Blätter müssen gingen so lang sein wie die Raupen. Das heisst, am Anfang, wenn die Raupen ganz klein sind, muss man sie klein verschnetzeln. Dann muss man sie etwas gröber schneiden und am Schluss kann man die ganzen Blätter oder die ganzen Äste drauf tun. Eigentlich.
Die Blätter hat er von einem Mulberrybaum aus Worb. Die eigenen Bäume, die er auf einem Acker oberhalb von Hingerkappelen angepflanzt hat, geben noch zu wenig her. Die Raupen sind gefräsig.
Eigentlich würde sie am liebsten den ganzen Tag 24 Stunden lang fressen. Das wäre auch das Optimale, wenn man das füttern könnte. Aber die Blätter tröchnen ein bisschen antrocknen. Sobald die Blätter antrocknet sind, können sie die Raupen nicht mehr fressen.
12 Tage alt sind die weiss und weiss gestreiften Raupen, 4 cm lang. Ein Monat geht es, bis sie ausgewachsen sind. Dann sind sie dann doppelt so gross und sie wachsen schnell.
Es ist wirklich enorm, die Leistung, die das Tier erbringt. Oder? Eben, innerhalb von diesen 30 Tagen das 10'000-fache vom Gewicht zunehmen. Ein Seidenfaden spinnen, der bis zu 3'000 Meter lang wird. Das finde ich enorm. Das ist eine enorme Leistung. Oder?
Ueli Ramseier legt den Deckel wieder auf das Plastikfäsli, so, dass noch Luft dazukommt. Tut die Raupen wieder zurück ins Badzimmer.
Das Badzimmer ist ein gäbiger Raum, weil man es relativ mit wenig Energieaufwand kann warm behalten und feucht behalten. Darum ist eigentlich das Badzimmer. Das ist der einzige Grund.
Warm und feucht, das haben die Raupen gern. Es sind nämlich die fissile Tiere.
Die sind sehr empfindlich, die Seidenraupen. Also die würden unser Klima nicht überleben. Darum muss man also Blätter zu den Raupen in einen temperierten Raum bringen. Je jünger dass sie sind, desto höher muss die Temperatur sein. Also ganz am Anfang ist es 27 Grad bei 80% Luftfeuchtigkeit. Und später, wenn sie ausgewachsen sind, geht es runter bis zu 22 Grad und etwa 50% Luftfeuchtigkeit.
Er sieht die ganze Zeit noch am Dazulehren. Er hat zum Beispiel auch zuerst herausfinden, wie man den Seidenraupen helfen kann, dass sie sich gut verpuppen können.
Das sind so Plastikstäbli, Kartonviereck, einfach an einem Ort, wo sie sich nachher zuerst einspannen mit diesen Fäden, eigentlich wie ein Spinnennetz, und nachher in der Mitte sich nachher einleieren.
Bis man sie nicht mehr sieht, nur noch das Kokon übrig bleibt. Die erste Kokon hat es bei Ueli Ramseier letztes Jahr gegeben, von den gut 1000 Raupen, die er dann im Badzimmer gezüchtet hat. Das würde auch nicht einmal für eine Seidenkrawatte länger. Aber wir sind erst ganz am Anfang, betont Ueli Ramseier gegenüber. Er hat das ganze Seidenprojekt angestossen. Auf die Idee kam der Textilingenieur und Ethnologe in den 80er Jahren, als er in den französischen Cévennes gesehen hat, wie man Seiden macht. Die Nostalgie ist es aber nicht, die ihn antreibt.
Für das gibt es Bauenberge und die machen das sehr gut. Da kann man das sogar anschauen, wie das früher ist gemacht war. Wir haben einen wirtschaftlich aktuellen Anspruch eigentlich mit unserem Projekt. Und wenn sich der nicht bewahrheitet, wenn wir den nicht aufzeigen können, dann ist das Projekt gescheitert.
Seelsig, mit der Seidenherstellung Geld zu verdienen. Aber noch gibt es nichts zu verdienen und nur anfangen viel zu rechnen. Hingert sie und führen sie.
Wir haben einen von den erfahrensten Seidenhändler in der Schweiz, die Importeure, das durchrechnen. Die Textilindustrie tut das auch nochmal nachher kontrollieren, unsere Zahlen. Und sie haben zwar auch Idealismus, aber sie sind vor allem daran interessiert, an einer stabilen und qualitativ hochstehenden Zulieferung von dieser Rohseide. Also wir lassen das überprüfen. Ich glaube, wir wollen uns nicht selber täuschen und falls wir das machen, unbewusst, haben wir da noch Kontrollen einbauen.
Der Ueli Ramseier meint es mit seinem Projekt also ernst. Ein Haufen Zeit steckt er drin, züchtet die Raupen, aber nicht nur. Auch Mulberrybäume will er noch mehr anpflanzen, jetzt, wo er gesehen hat, dass sie unser Klima vertragen. Ursprünglich kommen die Mulberrybäume nämlich aus den Tropen.
Pro Jahr kann man pro Baum, der ist nach dem 5. Jahr voll produktiv, 7-8 Kilo Blätter ernten. Das ist schon ein rechter Haufen. Jetzt von denen da hier kann ich ganz wenig noch nehmen. Und darum habe ich im Moment auch noch ganz wenig Raupen daheim. Also Der limitierende Faktor für die Menge der Raupen, die man kauft, ist ganz klar das Futter.
Nur Futter und die Seidenraupen, die dann auch noch schöne Coco machen, das sind nur zwei Knackpunkte von diesem Projekt. Eine Herausforderung ist es auch, aus diesen Coco und diesen qualitativ guten Seidenfaden zu spinnen. Der Winter ist der Ueli Ramseyer drum auf Indien gereist, hat sich dort das Abhaspeln zeigen und ist dann mit einer Abhaspelmaschine wieder zurückgekommen. Die steht jetzt in ihrer ehemaligen Färberei zu Beitenwil bei Worb. Der Ueli Ramseyer steht in diesem Raum, nimmt ein paar von den zugekauften Kokon und taucht sie ins heisse Wasser. Das braucht es, für das sich der Faden löst. Mit einem Bambusstab rührt er im Wasser.
Es ist ein grosses Genuss im Moment noch. Und das Genuss hilft uns so, alle Seidenfäden zu finden. Das alle schafft man nicht ganz, aber doch ein Teil. Ihr seht jetzt, dass sie vielleicht, ich weiß nicht, von diesen 40 Kokon, die wir hier haben, sind das etwa 30, die jetzt hier einzelne Seidenfäden dran hängen.
Schon nur der Anfang vom Seidenfäden zu finden, ist also eine Herausforderung. Ein paar Seidenfäden nimmt man dann zusammen, für das sie die Abhaspelmaschine aufleieren kann.
Es ist aber in erster Linie Handarbeit und in zweiter Linie Gefäderli. Wenn man es nämlich mal eingefädelt hat, die Maschine parat gemacht hat, dann kann sie nachher einen Tag lang laufen. Klar muss man zwischendurch wieder einen Faden reissen, neu einfädeln, aber das läuft nachher wirklich relativ reibungslos.
Bis die Maschine dem kurz Seidenfaden produziert, braucht es allerdings noch einiges. Das ist sich auch der Ueli Ramseyer bewusst.
Es ist keine Spinnerei, sondern es ist etwas, was für die Schweizer Industrie mal sehr, sehr wichtig war. Und wir wollen, dass es wieder ein bisschen wichtig ist für die Bauern und für die Industrie.
Für die Bauern und die Industrie soll die Seidenherstellung also wieder bedeutsam werden. 20 Bauern haben bis jetzt Interesse gezeigt, können sich vorstellen, Mulberrybäume anzupflanzen und Raupen zu züchten. Und auch zwei Textilbetriebe hat der Verein Swiss Silk mit im Boot. Warum sie bei diesem Projekt mitmachen und was sie sich davon versprechen, nochmal Brigitte Mader.
In der landwirtschaftlichen Zeitung hat Ursula Knuchel von diesem Seidenprojekt gelesen. Sie bewirtschaftet zusammen mit ihrem Mann das Bärfischenhaus bei Laupen, einen Bauernbetrieb mit gut 16 Hektaren Land.
Wir haben das Gefühl, es passt auch ein bisschen in unser Betriebskonzept. Wir haben ja ein Gästeangebot. Wir sind am Schauen, wie wir unseren Betrieb zukunftsfähig gestalten und dass wir hier davon wirklich mit diesem Landwirtschaftsbetrieb auch leben können und dass sie so Freude macht, das, was wir produzieren.
4 Mulberrybäume haben sie letztes Jahr gepflanzt. 12 weitere kommen jetzt dieses Jahr dazu. Im Spätsommer wollen sie auch wieder Raupen nehmen. Bis jetzt läuft das Ganze noch auf einem sehr tiefen Niveau, ist weit von einem Nebenerwerb weg.
Es muss ja wie wachsen. Man kann die Bäume müssen wachsen. Es ist ein Lebewesen, das kann man nicht einfach auf Druck zum Erfolg bringen. Und darum, glaube ich, haben wir auch echt das gute Vorgehen gewählt, dass wir langsam mit kleinen Schritten vorwärts gehen. Und darum habe ich auch echt das Gefühl, die Leute schütteln nicht den Kopf.
Eine Krawatte oder ein Foulard aus der eigenen Seite, das würde Ursula Knuchel aber schon passen.
Das ist natürlich schon der Traum, dass ich eigentlich ein Stück Stoff haben, wo ich wirklich sagen kann, das ist auf unserem Betrieb gewachsen, ja, für uns Teichen. Oder, ja, das Rohprodukt haben wir wirklich selber hergestellt. Das wäre schon das Ziel, ja.
Klar ist schon, wer die Seidenkrawatte könnte machen. Die Seidenweberei Weissbrot aus dem Kanton Zürich. Sie unterstützt nämlich das Projekt.
Uns als einer der wenigen, sagen wir, Nutzer, die so eine Faser könnten auch marketingtechnisch nutzen, ist das etwas Interessantes, weil es gibt so Nischenprodukte, wo man mit einer Swiss Ness, wo von der Faser bis zum fertigen Produkt eigentlich überzeugt, ja, wo man einen Markt hat. Also wir glauben auch an einen kommerziellen Nutzen von dem Ganzen.
Sagt Oliver Weissbrot. Eine Seidenkrawatte made in Switzerland würde zwar teurer, aber eine Umfrage bei potenziellen Kunden hat gezeigt, dass sie den Aufpreis würden zahlen.
Ich glaube, die meisten haben 20% mehr gesagt, auf dem Endkundenpreis. Und wenn wir das runtergerechnet haben, hat es funktioniert. Und das war eigentlich eines der ersten Ergebnisse, die uns so motiviert haben, also nicht nur uns, natürlich das ganze Projekt, wo wir gesagt haben, mal, also wenn das Kunden wirklich auch würden zahlen, also sagen wir, eine Krawatte, die heute 79 kostet dann 20% mehr, also ungefähr 15-16 Franken mehr.
Das Label Swissmade zieht also. Neben der Firma Weissbrot steht auch noch die Seidenspinnerei Kamenzind in der Innerschweiz hinter der Idee von Swiss Silk. 10'000 Tonnen Rohseide würden die beiden pro Jahr abkaufen. Das heisst mit anderen Worten, 150 Bauern müssten auf jeden Hektar Land Maulbeerbäume abpflanzen. Das gäbe dann wiederum genug Blätter für gut 300'000 Seidenraupen. Zahlen, wo die Initianten von Swiss Silk nur einfach träumen davon.
5 Jahre geben sich die Initianten Zeit, nachher will sie definitiv entscheiden, ob das Projekt Seide aus der Schweiz weitergeht. Nochmal die Kurzübersicht über die regionale Aktualität.
Die Kartonfabrik Deiswil wird verkauft an eine Schweizer Unternehmergruppe. Wer das genau ist, wird erst am Freitag kommuniziert. Klar ist, dass die neuen Besitzer in Deiswil kein Karton mehr produzieren, aber Arbeitsplätze erhalten. Der Gerhard Fischer ist neuer Berner Grossratspräsident. Der SVP Mann von Meiringen hat heute im Parlament 139 von 149 Stimmen bekommen. Gewählt hat das Parlament auch der neue Präsident der Kantonsregierung, der Gesundheitsdirektor Philipp Bechenu von der SP hat mit 107 Stimmen kein grosses Resultat gemacht. Vize ist der grüne Bildungsdirektor, der Bernhard Pulver. Er hat 150 Stimmen bekommen. Und heute hat nach dem Brigger Bezirksgericht auch das Walliser Kantonsgericht der gesamte ehemalige Gemeinderat von Simplondorf verurteilt, weil er vor 5 Jahren Salzhaus am Dorfplatz hat abreissen. Die 5 Männer müssen bis zu 4'000 Franken Büsse zahlen, bekommen aber keinen Eintrag ins Strafregister.
Die Wetterprognose von SF Meteo, der Thomas Kleiber tut zuerst einen Blick ins Wallis.
Das Testspiel Costa Rica gegen Schweiz in Sitten sollte heute Abend noch trocken über die Bühne gehen. Später in der Nacht gibt es aber an vielen Orten Regen. Morgen Vormittag ist es bewölkt und an vielen Orten tut es doch da und dort mal regnen, wobei der Regen dann im Laufe des Tages immer seltener wird und der Nachmittag ist an den meisten Orten trocken, ausser in den Bergregionen vom Kanton Bern. Dort kann es auch am Nachmittag noch mal nass werden. Die Sonne kommt im Laufe des Nachmittags dann führen, im Wallis recht häufig, sonst in den meisten Regionen güchseln sie nur etwa die hinter den Wolken führen. Temperaturen, die jetzt Nacht auf etwa 10 Grad zurückgehen, gehen morgen Nachmittag auf etwa 16 Grad hoch, zwischen auf 19 Grad und zu Grächen auf 12 Grad. Am Donnerstag ist es im Bernbiet meistens bewölkt und vor allem in den Bergregionen tut es auch mal regnen. Im Friburgischen scheint immerhin etwa die Sonne, im Wallis ist es meistens schön. Temperaturen bleiben praktisch gleich.
Soweit für heute das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis, präsentiert von Toni Koller. Der Priska Delberg hat die Sendung zusammengestellt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.